Das Selbstbild der Deutschen ist seit Jahrzehnten geprägt von Wohlstand, Fleiß und Erfindungsreichtum. Hoher Neidfaktor bei den Nachbarn inbegriffen. Bei denen jetzt Schadenfreude aufkommt, weil dieses Selbstbild Kratzer abgekriegt hat. Deutschland gerät zusehends in eine wirtschaftliche Schieflage, schrammt knapp an der Rezession vorbei. Und bessere Aussichten bauen momentan auf das Prinzip Hoffnung. Und damit hoffentlich nicht auf Sand. Nicht mehr wettbewerbsfähig. Deutschlands Wohlstand in Gefahr. Jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste im Studio. Sonja Alvarez ist bei uns, stellvertretende Leiterin des Hauptstadtbüros der Zeitschrift Wirtschaftswoche. Frank Wernicke, seit 2019 Vorsitzender der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft, bekannt unter der Abkürzung Verdi. Christoph Ahlhaus, Bundesgeschäftsführer des Bundesverbandes Mittelständische Wirtschaft. Und in einem früheren politischen Leben waren Sie auch mal für die CDU erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg. Von Olaf Scholz sind Sie dann seinerzeit beerbt worden. Und schließlich Sebastian Puschner, stellvertretender Chefredakteur und Ressortleiter Politik bei der Wochenzeitung Freitag. Ja, wie groß sehen Sie denn das Risiko, Frage geht an alle, dass Deutschland wirtschaftlich von der Spitze abgehängt wird, künftig nur noch im Mittelfeld mitspielt oder vielleicht sogar noch weiter unten?
Ja, das ist ja bereits passiert, muss man sagen. Also die Lage ist ja, so haben es Robert Habeck und Christian Lindner ja selbst gesagt, dramatisch und peinlich. Also Deutschland droht jetzt zum zweiten Mal hintereinander in die Rezession zu verfallen. Der Internationale Währungsfonds sieht Deutschland erneut als Schlusslicht. Die Aussichten für 2025 sind mau mit einem Wachstum von 0,8%. Die Wirtschaftsweisen gehen von 0,4% aus. Und wir sehen ja gerade tagtäglich die Schlagzeilen, also vor allen Dingen aus der Automobilindustrie, aber auch bei ThyssenKrupp ist droht der Abbau von Zehntausenden Arbeitsplätzen. Internationale Medien berichten schon von einem Blutbad. Das sind doch sehr dramatische Worte. Aber wenn man sich auch die Rankings zum Beispiel bei der Wettbewerbsfähigkeit anschaut, auch da ist Deutschland nach hinten durchgereicht worden.
Es gibt ja immer ein Framing mit der Bundesliga-Tabelle. Ist denn Deutschland abstiegsgefährdet?
Ja, auf jeden Fall. Also alle Indikatoren deuten darauf hin. Das hat man, glaube ich, für eine längere Zeit nicht so richtig wahrhaben wollen. Ich erinnere mich an Phasen, da war, wenn man das Wort Deindustrialisierung in den Mund genommen hat, man durchaus auch mal schnell verdächtigt, womöglich Narrativen, die beispielsweise in der kriegerischen Umgebung Russland zugutekommen oder so bedienen würde. Und man hat das lange Zeit nicht so richtig wahrhaben wollen, aber inzwischen, wenn Sie angucken, die Zahl der Industriearbeitsplätze ist rückläufig, die Industrieproduktion ist rückläufig und bei den Direktinvestitionen Deutschland auch auf jeden Fall absteigende Tendenzen da. Also jetzt kommt uns das sozusagen zu Bewusstsein, das ist prominent illustriert durch die von Frau Alvarez schon genannten Beispiele. Bosch könnte man jetzt noch dazu nehmen. Also, dass die Lage auf jeden Fall mehr als happig ist, das ist, glaube ich, unbestreitbar.
Es könnte natürlich, Herr Wernicke, der Vorwurf auftauchen, man würde Deutschland damit schlecht reden.
Es gibt nicht die deutsche Wirtschaft und die einheitliche Entwicklung. Es ist vollkommen zu Recht darauf hingewiesen worden, dass es in einer ganzen Reihe von Industriebranchen im produzierenden Gewerbe erhebliche Probleme gibt, Arbeitsplatzrisiken gibt. Es gibt andere Teile der Wirtschaft, wir als Verdi repräsentieren ja Dienstleistungsbranchen, da sind diese Krisensymptome nicht da. Natürlich ist eine schlechte gesamtwirtschaftliche Entwicklung auch immer ein Risiko für Dienstleistungssektoren, schlecht für öffentliche Einnahmen. Aber ich glaube, man muss noch mal genauer hingucken, was sind denn eigentlich die Ursachen dafür, dass es in einzelnen Branchen diese Probleme gibt. Aus meiner Sicht ist schon ein Problem, dass in Deutschland wir eine Binnenmarktschwäche haben, dass die Wohlstandsphase der letzten Jahre sehr stark darauf beruht hat, dass es Exportorientierung gegeben hat, gerade nach China, dort erhebliche Schwierigkeiten sind, es sogar jetzt eine Produktschwemme aus China gibt auf den europäischen Markt Und wenn man auch in Lösungen denkt, glaube ich, ist eine gute Analyse notwendig, weil es das Bild ist, wenn man genauer hinschaut, auch differenziert.
Sie differenzieren, Herr Ahlerhaus, jetzt differenziert man ja oft auch bei der Frage, wem geht's gut und wem geht's weniger gut, zwischen Mittelstand zum Beispiel oder auch Großindustrie. Wie würden Sie das da sehen jetzt in der aktuellen Lage?
Ja, die hängen natürlich beide miteinander zusammen. Mittelständische Unternehmen sind häufig Zulieferer der Industrie und da gibt es auch gar kein Gegeneinander. Ich glaube schon, dass wir da alle in einem Boot sitzen und es liegt an uns, ob wir das Problem hinkriegen, an niemand anderem. Wir brauchen auf niemand anderen gucken als an uns selbst und ich glaube schon, da muss man schon sagen, ja, differenziert hinschauen, wie Herr Wernick gesagt, ist richtig, aber Fakt ist schon, dass Deutschland im internationalen Vergleich eben nicht in einer Entwicklung einfach so mitschwimmt, sondern dass wir eine Sonderentwicklung in Deutschland haben, die hier aufgrund ganz besonderer Standortnachteile, die wir hier haben, besonders schlecht ist. Und das ist letztlich ein Wohlstandskiller für alle. Und da gibt es gar nicht, geht es gar nicht darum, bestimmte gesellschaftliche Bereiche besonders hervorzuheben, sondern am Ende müssen wir alle zusammen lernen und den Auftrag sozusagen annehmen, jetzt umzusteuern und zu überlegen, wie uns das gelingen kann. Und den Anspruch sollten wir an uns haben.
Also wenn ich jetzt mal überlege, wenn ich jetzt Politiker der Regierung oder der Opposition wäre, würde man ja mit diesem Wortspiel sagen, ist es entweder die Stimmung besser als die Lage oder ist die Lage besser als die Stimmung?
Naja, beides ist schlecht, würde ich sagen. Also weder noch. Aber es ist eben ganz dringend notwendig, und das zeigen jetzt ja die Zahlen, dass wir ganz dringend eben Maßnahmen brauchen, um aus dieser Krise herauszukommen. Ja? Und die Ampelkoalition hat jetzt nichts, also Siegfried Russwurm spricht ja von verlorenen Jahren. Das ist tatsächlich der Fall gewesen. Seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat die Ampel jetzt ja nichts mehr hinbekommen. Tatsächlich, der Kanzler hat selbst lange gebraucht, um überhaupt festzustellen, in welchem Zustand dieses Land ist. Er hat ja von dem grünen Wirtschaftswunder gesprochen, hat der Wirtschaft vorgeworfen, zu sehr zu klagen. Die Klage ist des Kaufmanns Lied, bis er dann jetzt tatsächlich zu Krisengipfeln einladen musste, um jetzt Maßnahmen zu ergreifen. Aber nun eben die Ampelregierung ist passé. Man kann aber wirklich nur darauf hoffen, dass jetzt eine neue Regierung da möglichst schnell eben Maßnahmen ergreift, damit die Wirtschaft, die eben ganz dringend ja entfesselt werden muss, wieder wachsen kann.
Ich habe so meine Zweifel, ob es tatsächlich, wie Herr Ahlerhaus gesagt hat, so allein in unserer Hand liegt. Ich glaube, die Lage, wie sie ist jetzt gerade, ist schon auch einfach ein Resultat von dem, was in der Welt passiert und von teilweise Dingen, die eben nicht in unserer Hand liegen. Und das wird ja mit dem Amtsantritt von Donald Trump nicht unbedingt besser. Wenn wir aber zum Beispiel die Lage in Bezug auf China angucken, wenn wir angucken, die Energiekosten, die eben so hoch sind, das ist eine Folge des Kriegs in der Ukraine und auch der entsprechenden Folgeentscheidungen. Also ich glaube, Deutschland hat bestimmt vieles in der Hand. Man könnte sich zum Beispiel mal um die daniederliegende Infrastruktur kümmern. Das ist eines der Hauptprobleme, dass wir hier eine Investitionshemmung haben, sozusagen der öffentlichen Hand, auch private Investitionen, über die im Ausland dann, glaube ich, auch tatsächlich wirklich mitunter gespottet wird, wenn dann Brücken einbrechen oder Schulen diesen Namen eigentlich nicht mehr verdienen. Aber zu einem Großteil sind wir durchaus auch durch diese Verletzlichkeit, über die Exportorientierung, schon davon natürlich abhängig, was andere und was mächtigere Nationen tun und was China und die USA tun, das ist ja hinlänglich bekannt.
Ja, aber wir müssen die richtigen Antworten finden. Da ist übrigens auch Europa gefordert, das ist ja nicht nur ein deutsches Problem. Da sind wir einfach schwach, unentschlossen und auch zu wenig selbstbewusst. Und es gibt ja Antworten, die man finden kann. Nur man muss auch den Mut haben, die durchzusetzen. Das nötige Selbstbewusstsein müssen wir in Deutschland und in Europa vor allem gemeinsam wieder zurückfinden. Und sich nur hinzustellen, da ist der böse Trump und die schlimmen Chinesen und der Ukraine-Krieg, das ist mir zu wenig. Wir haben die Kraft und wir haben auch nach wie vor die Kraft in den Unternehmen, das hinzukriegen, wenn wir es wollen und wenn wir dafür die Rahmenbedingungen setzen. Und ich gebe Ihnen noch ein Beispiel. Die Infrastruktur, die ist kaputt gespart worden. Und ja, die Schuldenbremse muss dringend reformiert werden. Nur, das wird nicht so schnell gehen, weil die ganzen Kapazitäten auch in den Unternehmen sind ja komplett abgebaut worden. Ich kann nicht einfach mal hops machen und jetzt habe ich die ganzen Leute und kann die Straßen sanieren. Und da brauchen wir eine Generalstrategie. Und an der fehlt es. Und deswegen ist Politik jetzt wirklich dringend gefordert. Und zwar parteiübergreifend, egal ob Regierung oder Opposition, sich dieser Verantwortung bewusst zu nehmen werden und sie anzunehmen.
Also wir haben erst einmal Investitionssicherheit zu schaffen, wäre ein erster Schritt. Ich glaube, wir müssen ja miteinander schauen, was sind denn eigentlich Dinge, die eine noch amtierende Regierung und eine zukünftige Regierung machen kann. Und da sehe ich als erstes Thema die Investitionsschwäche. Wir haben Da sind übereinstimmende Zahlen von gewerkschaftsnahen Instituten, von Instituten, die vom BDI beauftragt wurden. Ein Investitionsstau über alles von 400 Milliarden Euro, der muss aufgelöst werden. Dazu brauchst du den finanziellen Rahmen. Das wird nur über eine grundlegende Reform der Schuldenbremse gehen. Also wir müssen an das Thema Energiekosten ran. Wir haben derzeit eine Situation, dass der Netzausbau die Energiekosten so stark belastet, dass das zu einem Wettbewerbshemmnis wird. Wir haben weiterhin das Problem aus meiner Sicht, dass Deutschland nicht ausreichend attraktiv ist für eine Fachkräftezuwanderung, weil die Menschen hier keine Wohnung finden, weil sie keine Kita-Plätze bekommen, weil es Fremdenfeindlichkeit gibt, zumindest in Regionen von Deutschland. Das sind die Themen, die aus meiner Sicht eine zukünftige Bundesregierung anpacken muss.
Darf ich ganz kurz noch eine Sache ansprechen, Herr Wernicke? Hinter all den Zahlen, dem Auf- und Abwärtstrend, stecken ja Menschen. Jetzt sagen Sie, in Ihrem Bereich, Dienstleistungsgewerkschaft, die sind jetzt von konjunkturellen Einbrüchen im Moment nicht so sehr bedroht, aber auch Busfahrer und Erzieherinnen haben ja ein mulmiges Gefühl, wenn sie sich die Wirtschaftslage in Deutschland ansehen. Wie kommt das oder was bekommen Sie damit?
Ja, absolut. Und ich sag mal so, es muss um jeden Arbeitsplatz gekämpft werden. Das ist ja auch das Ziel der IG Metall. Und es gibt auch Branchen, wenn ich an den Einzelhandel denke, stationären Einzelhandel in den Innenstädten, wo wir, glaube ich, die gleichen Themen haben. Und es geht dann immer darum, Perspektiven zu schaffen für die betroffenen Menschen. Überhaupt gar keine Frage. Und darüber hinaus brauchen wir eine Wirtschaftspolitik, die auf Zukunftsfelder orientiert. Und das heißt wirklich diesen Investitionsstau, den es gibt, auflösen, den Standort attraktiver machen und auch diese, ja, ich sag mal so, es gibt ja auch eine Kaufzurückhaltung in breiten Teilen der Bevölkerung, weil es dieses Unsicherheitsgefühl gibt. Und dieses zu überwinden, ist eine wesentliche Aufgabe.
Ja, ich möchte einmal ganz kurz hier einmal sagen, Sie haben jetzt ja die Schuldenbremse alle quasi sofort dahin fließen lassen. Das wundert mich doch sehr, weil aus meiner Sicht ist es naiv zu glauben, dass zwischen uns und dem Paradies einfach nur die Schuldenbremse steht. Ja, das ist auch ein Satz, den der grüne Finanzminister aus Baden-Württemberg, Daniel Bayers, gesagt hat. Und dem kann ich nur zustimmen, denn wir haben ja eine Möglichkeit, Schulden aufzunehmen. Die Schuldenbremse erlaubt ja Flexibilität. Ja, für das kommende Jahr wäre eine Schuldenaufnahme von 57 Milliarden Euro geplant gewesen. Wir haben einen Haushalt geplant von 481 Milliarden Euro. Deswegen möchte ich mal mit der Mehr aufhören, dass das hier ein Sparhaushalt ist, sondern Investitionen sind möglich. Und es ist auch ist utopisch zu glauben, dass sobald man die Schuldenbremse lockert, alle Probleme beseitigt sind, nur weil man dann auf die Strukturprobleme dieses Land hat, dann einfach neues Geld drauf gibt. Nein, wir müssen es doch andersrum machen. Wir müssen erst die strukturellen Probleme angehen und dann kann man über Möglichkeiten einer Flexibilisierung bei der Schuldenbremse sprechen. Da gibt es ja durchaus Vorschläge, aber jetzt einfach wieder die Schleusentüre zu öffnen und zu denken, dass das neues Geld all unsere Probleme lösen wird, das glaube ich nicht.
Buschner, da kommt ja von wirtschaftsliberaler Seite immer der Vorwurf, wenn jetzt die Schuldenbremse gelockert wird, dann werden wichtige Investitionen, Zukunftsinvestitionen in sogenannte Sondervermögen ausgelagert. Das heißt, dann hätte man mit dem regulären Haushalt, könnte man weiterhin seine sozialen Wohltaten verteilen. Diese Schulden, die aber in den Sondervermögen ja angehäuft werden, sind ja trotzdem Schulden. Wie kommt man da eigentlich auf einen Nenner, dass man einerseits sagt, wir brauchen Geld für Zukunftsinvestitionen, dass aber die konsumtiven Ausgaben eben tatsächlich auch von der Politik kontrolliert werden.
Naja, das war ja sozusagen eingangs der Ampelkoalition so ein bisschen der Trick, der irgendwie sogar auch vermuten ließ, dass das hinhauen könnte, dass man sozusagen gesagt hat, naja, die Schuldenbremse halten wir ein, aber wir sorgen zum Beispiel dafür, dass die Deutsche Bahn eigenständiger Kredite aufnehmen kann oder wir lagern das eben in Sondervermögen aus oder machen das sozusagen über, es gibt das böse Wort, Schattenhaushalte. Das hat dann nicht so ganz funktioniert, weil man das zwar dann mit Eintritt des Ukraine-Krieges sozusagen erstmal versucht hat, weiterzuführen, aber es dann das berühmte Haushaltsurteil gab, das dann diese Koalition letztendlich mittelfristig auch erledigt hat. Nee, es geht ja erstmal nicht um konsumtive Ausgaben, an denen kann man ja oft auch nicht allzu viel ändern. Also wenn ich jetzt, wir reden viel über das Bürgergeld, die Ausgaben über das Bürgergeld, viel zu viel Geld fürs Bürgergeld geben wir aus und so weiter. Das verkennt beispielsweise die Tatsache, dass wir einer sehr großen Zahl vor dem Krieg in der Ukraine geflohenen Menschen hier sozusagen auch Bürgergeld zahlen. Zahlen, was richtig ist, aber was natürlich dann die Ausgaben auch steigen lässt. Deswegen ist der Bürgergeldpopulismus, der gerade auch sozusagen grassiert und der, glaube ich, auch durchaus, wenn dann Friedrich Merz sich auf eine Reform der Schuldenbremse einlassen wird, das sein wird, dass er von einem Koalitionspartner sozusagen abverlangen wird, dort eben zu kürzen. Das ist, glaube ich, nicht so der Punkt. Es geht um Investitionen und Investitionen sind unser Problem. Die lösen nicht alles von heute auf morgen, aber wenn Sie allein in die Kitas in diesem Land gucken, wenn Sie jetzt gucken, in Berlin zum Beispiel wird jetzt gerade das Schulneu- und Ausbau- und Umbauprogramm zurückgefahren im Zuge der Sparpolitik. Ja, unser Bildungssystem liegt teilweise wirklich in Trümmern und das ist ja eines genau dieser strukturellen Probleme, von denen Sie, glaube ich, sprechen. Und wenn eine Schule sozusagen nicht steht oder wenn sie kaputt ist oder wenn Erzieher und Erzieherinnen fehlen, ja, dann braucht es Geld, dann braucht es Investitionen. Ja.
Dafür das ist alles richtig, Herr Puschner. Nur wir, auch in dieser Diskussion machen wir einen Fehler. Wir reden wieder nur darüber, wo es Geld fehlt und wo wir es eigentlich ausgeben müssen. Das ist ja richtig. Und die Infrastruktur ist kaputt gespart worden. Übrigens nicht nur erst seit dieser Bundesregierung. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Aber wir müssen erstmal uns überlegen, wie wollen wir eigentlich dieses Land zukunftsfähig machen, dass wir auch wieder ins Geld verdienen kommen, um dann diese ganzen Wohltaten verteilen zu können. Und beim Bürgergeld, sage ich Ihnen ganz ehrlich, bin ich definitiv komplett anderer Auffassung. Weil das Problem des Bürgergeldes ist ja jetzt nicht für mich jedenfalls nicht die Ausgabenhöhe insgesamt, sondern die Frage der falschen Anreize, die da gesetzt werden. Warum haben wir denn einen Fachkräftemangel oder einen Mangel an vielen Arbeitskräften? Weil das Bürgergeld selbst nicht nur bei Niedriglohnsektoren, das gehört heute zur Wahrheit dazu, sondern mir berichten sehr viele mittelständische Unternehmer, dass Leute, die 5, 8 Jahre dabei sind, wenn sie 3, 4 Kinder haben, sagen, lohnt sich nicht mehr für mich. Ich gehe nach Hause und bleib lieber zu Hause, bin ich bei meinen Kindern. Und da werden falsche Anreize gesetzt. Dass es viele Bedürftige gibt, denen wir in diesem Staat helfen wollen, ist unbestritten. Aber ich würde gerne lieber die Diskussion führen, da gebe ich Frau Alvarez recht, natürlich kann man nicht mit Aufhebung der Schuldenbremse jetzt alles mit Geld zuschütten. Ich bin aber anderer Auffassung. Ich glaube schon, wir brauchen eine Modifizierung, um die erheblichen, die langfristig viel teureren Bedarfe der Sanierung der Infrastruktur, damit da nicht noch mehr Geld verloren geht, indem wir dieses Vermögen komplett verrotten lassen, dass wir da mit einer Reform der Schuldenbremse gegensteuern müssen. Aber insgesamt sollten wir uns lieber darüber unterhalten, wie kann dieses Land eigentlich wieder ins Verdienen kommen.
Darf ich ein Stichwort von Ihnen kurz aufnehmen? Ich habe nämlich so eine Lernfrage mit dem Thema Fachkräftemangel auf der einen Seite und Arbeitslosigkeit, die jetzt droht. Bei Bosch, bei ThyssenKrupp und bei VW und anderen Betrieben auf der anderen Seite. Da fragen sich viele Leute, wie das eigentlich sein kann. Gibt es dafür eine Erklärung oder ist das konjunktureller Zufall oder liegt das an der Branche?
Naja, ich sag mal so, vor anderthalb Jahren wurde in diesen Diskussionsrunden wie diesen vor allen Dingen über den Arbeits- und Fachkräftemangel als so ziemlich das größte Konjunkturrisiko diskutiert. Das gerät jetzt ein bisschen in den Hintergrund. Die Wahrheit ist, wir haben das Problem unverändert. Akut sind im öffentlichen Dienst 550.000 Stellen nicht besetzt. 100.000 Erzieherinnen und Erzieher, die fehlen. Fast 100.000, die in der Pflege fehlen. 150.000 in der Kernverwaltung, wo die Planungsentscheidungen zum Beispiel getroffen werden. Bis Ende dieses Jahrzehnts, in den nächsten 5 Jahren, verlassen 830.000 Menschen den öffentlichen Dienst, weil sie in Ruhestand gehen. Das heißt, es gibt einen enormen Bedarf an Nachbesetzung. Und ich könnte auch in verschiedene private Sektoren reingehen, in denen das Bild ähnlich ist. Die Schwierigkeit ist, diese Transformation zu organisieren, weil es wird Arbeitsplatzverluste an anderer Stelle gehen. Und bislang wird diese Transformation zu sehr in engen Branchengrenzen gedeckt, sodass wir beides haben, Arbeitsplatzverluste, Arbeitsplatzrisiken und auf der anderen Stelle ungedeckte Personalbedarfe, die eine Gefährdung auch für das Funktionieren dieses Staates sind, weil es vor allen Dingen die kommunale Ebene ist, die betroffen ist. Und erlauben Sie mir noch einen Satz, weil das Nadelöhr sind die Kommunen. Wir haben 188 Milliarden Euro, das sind Zahlen der Kreditanstalt für Wiederaufbau, ungedeckte Investitionsbedarfe in den Kommunen, Schulen, Verkehrswege, all das ist genannt. Und wenn wir dort nicht einen Schub hinbekommen, dann wird auch die Erfahrbarkeit der Bevölkerung, was eigentlich dieser Staat leistet und was er nicht leistet und die Frustration, die damit entsteht, nicht aufgegangen wird. Und da gibt es dringenden Handlungsbedarf. Und das ist auch sehr stark ein finanzielles Problem.
Aber nicht nur, wenn ich das nur noch ergänzen darf, aber nicht nur das, sondern dass ja auch viele dieser Gelder brach liegen, gar nicht abgerufen werden, was ja kurioserweise dann die Haushälter in die Situation versetzt, dass sie eigentlich gar keine so großen Schuldenberge anhäufen, weil das Geld gar nicht benötigt wird.
Ja, genau. Und ich möchte aber noch mal einen ganz wichtigen Punkt ergänzen. Wir könnten ja erhebliche Effizienzgewinne heben, dadurch, indem wir mal die Digitalisierung voranbringen würden. Aber stattdessen leben wir hier in Analogistan. Ja? Also da ist so viel verschleppt worden jetzt in den vergangenen Jahren, schon unter der Großen Koalition, aber jetzt auch unter der Ampelregierung. Es sollten ja schon bis Ende 2020 575 Verwaltungsdienstleistungen online stehen. Ich meine, es sind jetzt 138, glaube ich, erst online. Ja? Und es ist nicht absehbar, dass jetzt die Ampel da noch etwas, beziehungsweise die Restampel etwas hinbekommt. Und auch die Union hat sich zuletzt nicht besonders digitalisierungsfreundlich gezeigt. Deswegen, das ist ganz wichtig, um eben auch diesem Fachkräftemangel begegnen zu können, gerade in den Kommunen und um eben gerade die Planungsbeschleunigung hinzubekommen. Aber das ist eben nur ein Punkt. Man könnte es ja auch beschleunigen dadurch, indem man eben weniger Regulierung vorgibt, also Bürokratieabbau. Der liegt bei 146 Milliarden Euro, hat gerade das IFO-Institut berechnet. Das ist eine erhebliche Belastung für die Wirtschaft und bremst eben auch die Bundesrepublik aus.
Also Sie werden mir sicherlich gerne glauben, dass Sie vier hier nicht die Ersten sind in der Phoenix-Runde, die Bürokratieabbau fordern und mangelnde Digitalisierung beklagen. Aber wie gesagt, wir reden ja schon lange drüber. Man hat das Gefühl, es passiert nichts.
Naja, immerhin hat der grüne Wirtschaftsminister ja inzwischen schon die Kettensäge zumindest rhetorisch aus
dem Schrank geholt. Die hat er schnell wieder eingepackt.
Die hat er schnell wieder eingepackt. Nein, so. Ist ja, aber ich sag mal so, ich sehe das mit einem lachenden, einem weinenden Auge, weil ich glaube, sowas wie ein Lieferkettengesetz zum Beispiel an und für sich ist ja tatsächlich ist eine gute Sache. Wir sollten unseren Wohlstand nicht auf Ausbeutung, auf Umweltzerstörung und sonstigen aufbauen. Der Ansatz ist gut, aber wenn Herr ich Puschke, natürlich vor allem ein klein- oder mittelständisches Unternehmen oder auch die Landwirte, die ja bei den Protesten vor über einem Jahr ganz groß drüber gestöhnt haben, überlaste mit Dokumentationspflichten, die letztendlich dazu führen, dass ich gar nichts mehr anderes mehr mache, außer zu dokumentieren, dann ist natürlich da irgendwo ein Problem.
Also ich möchte aber noch mal gerne widersprechen, weil es ist jetzt ja nicht so, dass wir unseren Wohlstand auf einer Ausbeutung aufbauen, sondern da würde ich mir einfach mehr Unternehmen dann auch, mehr Vertrauen in die Unternehmen wünschen, die eben eigentlich nicht solche strikten Regulierungen brauchen. Also das sind einfach Fesseln, die es nicht braucht.
Das sind nicht aber nur Fesseln, das ist ein Vorschussmisstrauen gegenüber Unternehmern, die auch, sage ich mal, mit ihrem eigenen Geld auf eigenes Risiko Arbeitsplätze schaffen und damit Wohlstand. Aber Bürokratie ist für mich eigentlich kein politisches Problem, sondern es ist ein gesellschaftliches Problem. Was ist denn Bürokratie? Bürokratie ist unser aller Wunsch, sich abzusichern. Nehmen Sie mal den Sachbearbeiter in der Baugenehmigungsbehörde. Natürlich holt er lieber 5 Gutachten, um sich abzusichern, dass wenn er den Stempel unter die Baugenehmigung macht, dass auch ja die Verantwortung bei jemand anders liegt. Wenn wir das aus den Köpfen der Gesellschaft nicht rauskriegen, können wir das 100-mal bei der Politik einfordern. Es wird nicht gelingen. Wir brauchen in vielen Bereichen ein gesellschaftliches Umdenken, auch was Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit angeht. Und da nur auf Politik zu schimpfen, wird nicht funktionieren, weil Politik ist ein Spiegelbild der Gesellschaft und egal wie die nächste Bundesregierung aussieht, die wird es nicht besser machen können, wenn in der Gesellschaft insgesamt hier nicht ein Umdenken erfolgt.
Aus meiner Sicht wird diese Bürokratiedebatte viel zu unpräzise geführt. Man muss sich genau anschauen, wo gibt es Handlungsbedarf, wo gibt es vielleicht auch Überregulierung und wo wird hinter dem Mäntelchen des Bürokratieabbaus eigentlich Sozialabbau diskutiert. Und Frau Alvarez, ich muss Ihnen da widersprechen, es gibt Ausbeutung. Wenn ich mir die Situation der europäischen Fernfahrer anschaue und deren Arbeitsbedingungen, dort wird Ausbeutung jeden Tag praktiziert. Wenn ich in Kontakt bin mit den Kolleginnen und Kollegen aus unseren Schwestergewerkschaften in Indonesien, in Bangladesch, in Pakistan, da findet Ausbeutung statt, und zwar auch von deutschen Unternehmen. Und von daher ist es wichtig, dass dieses Lieferkettengesetz gelebt wird, und es hat auch eine heilende Wirkung. Es ist ja auch so, dass diejenigen, die nicht auf Ausbeutung setzen, und das ist die Mehrzahl der Unternehmen, überhaupt gar keine Frage, dann auch nicht die Probleme haben. Aber wir brauchen dort Schutzmechanismen. Und das einfach wie das Kind mit dem Bade auszuschütten, ist aus meiner Sicht ein falscher Weg. Und da wird diese Bürokratiedebatte auch missbraucht aus meiner Sicht.
Das ist auch ein Feld für wirklich beherztes unternehmerisches Auftreten. Wenn Sie an Outdoor-Ausrüster VD zum Beispiel denken, Antje von Dewitz, die mischt sich ja auch gern als Geschäftsführerin immer wieder in Debatten ein. Die vertritt das ganz anders. Sie vertritt das proaktiv. Die sagt, wir wollen das machen und wir arbeiten uns damit auch Absatzmöglichkeiten, Kundenzufriedenheit und Sonstiges. Also wenn man das proaktiv angeht und das für sich entdeckt, dann kann man das auch auf eine Art und Weise gestalten, die vielleicht ganz ohne diese Schere im Kopf der Bürokratie und der Dokumentationspflicht auskommen kann. Aber ich gebe Ihnen ja insofern recht. Also wie gesagt, wenn ich natürlich irgendwo ständig irgendwelche Formulare ausfüllen muss, um etwas zu dokumentieren und dann nicht mehr zu meinem eigentlichen Geschäft komme, dann ist das ein Problem. Also
ganz beliebt ist ja die Suche nach den Schuldigen. Vor allem, wenn man welche findet. Können wir mal anfangen, Herr Ahlhaus. Liegt es auch an alten Geschäftsmodellen bei Unternehmen, die nicht rechtzeitig die Erfordernisse der Zeit erkannt. Man sagte bei VW, die hat die Elektromobilität verschlafen, nur als ein Beispiel. Welche Schuld haben denn da Unternehmen in Deutschland auf sich geladen?
Es ist unbestritten, dass wir in einer Phase erheblicher Transformationserfordernisse in unterschiedlichster Richtung sind und dass nicht in jedem Unternehmen da die Unternehmensspitze glücklich agiert hat. Das ist unbestritten. Nur mir wäre es jetzt zu einfach zu sagen, ja, die Unternehmer sind alle selber schuld, wenn jetzt dieses Land irgendwie abrutscht. Sondern da sind doch viele Rahmenbedingungen eben auch verkehrt, dass vielleicht es auch den Unternehmen nicht gelungen ist oder die nicht die nötigen Anreize hat, rechtzeitig gegenzusteuern. Das ist sicherlich eine Mischung aus beiden. Ich will hier auch keinen Freizeichnen von Verantwortung. Nur das ist auch wieder der Blick zurück. Ich würde gerne den Blick nach vorne wagen. Ich würde nicht Schuldige suchen, sondern ich würde Verantwortliche suchen, die jetzt bereit in Verantwortung zu übernehmen. Und da appelliere ich wirklich an alle Parteien und auch an die Union übrigens. Sie kann sich nicht hinstellen und sagen, wir haben ja bald die Wahl gewonnen. Warum macht sie denn jetzt nichts? Warum geht sie denn jetzt nicht ran und legt Programme vor, die man auch noch vor der Wahl umsetzen kann mit einer Mehrheit? Die Bereitschaft ist ja da. Mir fehlt in diesem Land nach wie vor der Rock, der jetzt kommen muss, dass wir gemeinsam jenseits von politischem, parteipolitischem Klein-Klein jetzt Verantwortung übernehmen und überlegen, was wichtig ist. Das erwarten die Menschen. Und das ist auch eine Voraussetzung dafür, dass sie übrigens am Wahltag nicht Ergebnisse produzieren, die uns hinterher nicht gefallen.
Trotzdem geht es ja auch darum, was jetzt schlecht gelaufen ist und was besser werden muss. Sie haben ja die Defizite auch schon angesprochen. Wie muss sich die Politik da jetzt anders aufstellen? Also man kann natürlich über die Ampelpolitik, das Chaos, das da angerichtet worden ist, in aller Öffentlichkeit auf offener Bühne, ja auch oft ohne jeden sachlichen Grund, natürlich immer wieder verdammen. Aber was ist jetzt gerade in diesem aufziehenden Bundestagswahlkampf und der danach folgenden Neubildung der Regierung wichtig?
Ja, es wäre wichtig, dass wir eben den Standort insgesamt attraktiver machen. Wir haben jetzt ja eine ja schon fast missionarische Wirtschaftspolitik erlebt. Also das ist aus meiner Sicht kein Zukunftsmodell. Und wir sehen ja auch die Folgen. Also wir sehen bei Intel, wir sehen es bei Wolfspeed, eben jetzt auch bei ThyssenKrupp. Man kann nicht alle Fälle so vermengen, aber das sind eben Unternehmen, in die ja Milliarden Subventionen geflossen sind oder fließen sollten und die eben sich gerade dann auch trotzdem nicht angesiedelt haben oder jetzt eben in der Krise sind. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die Unternehmenssteuern senken, dass wir Ansiedlung hier attraktiver machen. Dazu gehört eben, worüber wir schon gesprochen haben, weniger Bürokratie, niedrigere Steuern, eine höhere Produktivität und natürlich das Thema auch Fachkräftemangel. Also eine sehr zentrale Wachstumsbremse weiterhin.
Also ich könnte bei den Steuern widersprechen, aber ich gehe jetzt mal auf die Produktivität, weil der Blick zurück ermöglicht manchmal auch einen ganz guten Blick nach vorn. Beispiel VW. Es gibt ein VW-Werk, ein Komponentenwerk bei Kassel, Baunatal. Die standen schon, ich glaube, 2006 vor der Schließung. Und da hat sich dann der sogenannte Kasseler Weg herausgebildet. Ja, man hat zum Beispiel ganz flexible Schichtsysteme etabliert, die auch Produktivitätsgewinne dann gezeitigt haben. Man hat dann da sowas entwickelt, wie zum Beispiel ein E-Bike im Porsche-Design oder sowas. Ich weiß, damit kann man jetzt keine VW-Autoproduktion kompensieren oder so weiter, aber es ist ein Werk, das dafür bekannt ist, dadurch, dass die Werksleitung zusammen mit dem Betriebsrat, mit dem System der Mitbestimmung und da durchaus auch an der VW-Konzernspitze vorbei ganz viel Kreativität, Innovation und so weiter entwickelt hat. Ich glaube, die Sozialpartnerschaft und das Mitbestimmungsmodell in Deutschland wird viel zu oft als Bremse oder Sonstiges empfunden. Eigentlich ist es, und beispielsweise die IG Metall, auch Verdi, gibt es viele innovative Ansätze, wenn man eben zusammen und wirklich auch mit Rücksicht auf die Beschäftigten, in Baunatal gab es dann eben entsprechende Beschäftigungsgarantien, die den Leuten eine gewisse Sicherheit verliehen haben. Wenn man darauf setzt, dann schlummern da, glaube ich, auch etliche Potenziale.
Herr Lecke, können Sie denn solche Ansätze vielleicht auch kurz mal skizzieren? Im Unterschied zu Italien und Frankreich gibt es ja in der ist das ja nicht nur ein Wort Sozialpartnerschaft, sondern gerade in schwierigen Situationen arbeiten ja Arbeitgeber und Gewerkschaften auch oft zusammen. Welche Rolle könnten die Gewerkschaften hier bei Innovation, bei besseren Zukunftsaussichten für die Wirtschaft, bei dem alles, was uns jetzt gerade auf den Nägeln brennt, spielen?
Naja, wir sind schon sehr nah dran an den Themen, zusammen mit den Betriebs- und Personalräten. Ich glaube, bei allen Unsicherheiten, die es gesellschaftlich gibt, gehören Gewerkschaften immer noch zu den Organisationen, wo auch ein Vertrauen entgegengebracht wird. Es gibt eine Bereitschaft, sich zu engagieren, zum Beispiel in Tarifauseinandersetzungen. Es gibt gleichzeitig in vielen Unternehmen zumindest eine gute Debattenkultur mit den jeweiligen Arbeitgebern. Es gibt Mitbestimmung, nicht überall, sie wird auch gebrochen an verschiedenen Stellen, aber das gibt es. Ich finde auch, man muss noch mal eine andere Stärke hervorheben. Wir haben aus meiner Sicht in Deutschland eine absolut hervorragend gute Forschungslandschaft. Innovationen stärker zu fördern, stärker betriebliche Zusammenhänge herstellen. Das ist aus meiner Sicht ein ganz wesentliches Feld, was jetzt ansteht. Und ich will noch mal sagen, es geht schon auch um die Rahmenbedingungen. Und dafür wird Geld notwendig sein. Wir haben in Deutschland tatsächliche Unternehmenssteuern von 20%. Das ist im internationalen Wettbewerb nicht hoch. Und die Investitionen, die notwendig sind, werden Geld bedürfen. Zum Beispiel, um das Thema der Energiekosten anzugehen. Das ist aus meiner Sicht auf mittlere Sicht eines der richtig großen Themen, weil wir haben in der Erzeugung von Energie über Solar und Wind eigentlich günstigere Bedingungen, aber durch den gleichzeitig notwendigen Netzausbau, der voll auf die Strompreise ausgelegt wird und nicht öffentlich finanziert ist, steigen sowohl für die Verbraucherinnen und Verbraucher als auch für die Industrie die Energiekosten, die Stromkosten. Und dadurch entsteht ein Wettbewerbsnachteil, was durch öffentliche Investitionen aus meiner Sicht ausgeglichen werden muss.
Ich möchte gerne ganz kurz einmal erwidern. Herr Wernicke, Sie haben zu Recht die Sozialpartnerschaft erwähnt, die auch eben Verfassungsrang hat und entsprechend geschützt ist. Aber dennoch ist es mein Eindruck, dass auch die Gewerkschaften zu spät eigentlich erkannt haben, in welchem Zustand dieses Land eigentlich. Es ist ja gerade mal ein Jahr her, dass die IG Metall die 4-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich gefordert hat. Und jetzt sehen wir ja, wie viele Arbeitsplätze inzwischen auch auf dem Spiel stehen. Also der VW-Chef Brandstätter spricht von einem sogenannten China Speed. Das will ich jetzt überhaupt nicht vergleichen, die Arbeitsbedingungen in China mit denen in Deutschland. Aber dennoch ist mein Gefühl, dass wir doch alle hier ein bisschen noch eine Schippe drauflegen müssen, was das angeht. Also in China wird ein neues Auto innerhalb von 2,5 Jahren eben auf die Straße gebracht. In Deutschland sind es 4 Jahre, bis so ein neues Modell entwickelt ist. In China arbeiten selbst die Entwicklungsingenieure im Dreischichtbetrieb. Also ich denke aus meiner Sicht, dass da noch einiges an Potenzial ist, was man heben sollte.
Jetzt ist ja das, was sich in einem 21. Jahrhundert getan hat, was die eigentliche Innovation ist, ein wirtschaftlich, auch sozial vielversprechendes Jahrhundert. Jedenfalls dachte man das zu Beginn des Jahrhunderts. Wenn man sich mal guckt, was die USA da geliefert haben, also Google, Amazon, Smartphone, was hat eigentlich Deutschland an Innovationen in der Zeit zu Wege gebracht?
Naja, wir haben vielleicht nicht die ganz Großen, aber ich möchte auch den Standort hier nicht zu schlecht reden. Wir haben nach wie vor Unternehmen, vor allem in der mittelständischen Wirtschaft, die mit einem wahnsinnig hohen Innovationsniveau dieses Land voranbringen könnten, wenn man sie denn ließe. Und ich bin viel unterwegs, weniger in den großen Städten als auf dem Land, wo die mittelständischen Unternehmen sehr wohl sehr erfolgreich und innovativ arbeiten. Wir haben immer noch unheimlich viele Weltmarktführer aus Deutschland, Hidden Champions. Die kennen wir alle nicht vielleicht namentlich, aber die sind da. Und man muss sie lassen, man muss ihnen jetzt die Chance geben, dass sie eben nicht abwandern, ihre Arbeitsplätze woanders hin verlagern. Oder, wie ich auch höre, manche, obwohl sie sagen, super Produkte, super innovativ, aber ich verdiene kein Geld mehr, weil mir alles durch hohe Unternehmenssteuern etc., Energiekosten etc. weggefressen wird. Also mache ich den Laden lieber zu, bevor ich Familienvermögen noch mehr vernichte. Das kann es nicht sein. Und deswegen zeichne ich eigentlich ein optimistisches Bild. Bei allen Schwierigkeiten, die wir haben. Die Innovationskraft ist da, der Wille ist auch da. Man muss die Leute nur lassen. Ein bisschen weniger staatliche Regulierung, ein bisschen weniger Belastung und dann kommen wir zu all dem, was wir dann wollen, auch zu mehr Bürgergeld, zu höherer sozialer Absicherung, kommen wir automatisch, wenn wir hier wieder Geschäft produzieren und Wohlstand produzieren. Und vor allem, wir reden in diesen Tagen viel über Demokratie und Wahlen und hin und her. Es gibt doch einen ganz klaren Zusammenhang zwischen Wohlstandsmotor, Mittelstand, auf der einen Seite sozialer Sicherheit, sozialem Frieden und am Ende der Demokratie. Und wenn wir diesen Zusammenhang gesellschaftlich nicht begreifen, dann begehen wir einen ganz großen Fehler und versündigen uns an diesem Land.
Stattdessen geistert der Begriff der Deindustrialisierung durch die Gegend. Ist das zu viel Schwarzmalerei?
Nein, ich sagte ja eingangs, es gibt diese Indikatoren, die klar darauf hindeuten, also Rückgang der Industrieproduktion, Arbeitsplätze, Investitionen, also das ist auf jeden Fall eine Gefahr. Und das hat natürlich mit Energie zu tun. Ich weiß nicht, ob wir es tatsächlich hinkriegen, Speichersysteme und erneuerbare Energiesysteme in dem Ausmaß zu haben, dass das wirklich das kompensiert. Ich glaube, ein großes Problem ist natürlich schon, dass wir einfach in Sachen Energie einen wahnsinnigen Wandel erfahren haben, dadurch, dass die billige russische Energie weg ist. Man könnte jetzt auch sagen, gute Wirtschaftspolitik ist auch gute Außenpolitik und eine, die irgendwie mehr darauf setzt, dass wir wieder in eine friedliche Welt kommen, aber das ist jetzt nochmal ein anderer Aspekt. Ich glaube, dass es auf jeden Fall das A und O ist, dass die öffentliche Hand, vielleicht jetzt nicht mit Regulierung, aber mit Investitionen sozusagen in eine Rolle kommt, in der sie in China, in den USA auch ist. Inflation Reduction Act, das findet ja sogar bei CDU und CSU Anklang und ich glaube, darauf wird es auch nach der Bundestagswahl, leider erst nach der Bundestagswahl hinauslaufen. Die Reform der Schuldenbremse, die wird nicht alles lösen, aber die ist auf jeden Fall eine Chance, dieser Deindustrialisierung was entgegenzusetzen.
Unser Wohlstand baut ja viel auf der Exportstärke, vielleicht auch der früheren Exportstärke Deutschlands auf. Die kommt jetzt unter großen Druck, Protektionismus, die Welthandelsorganisation wird kein leichtes Spiel haben in den nächsten Jahren. Ist das auch etwas, was unseren Wohlstand gefährdet und können wir den eigentlich, also Deutschland gegen den Rest der Welt, irgendwie tatsächlich so bekämpfen, dass Deutschland da seinen Platz findet und eben nicht ins Mittelfeld oder in den Tabellenkeller absteigt?
Ja, das könnten wir natürlich, aber wir kommen auch da eben nicht richtig voran. Aber bevor ich darauf eingehe, möchte ich noch mal kurz auf Sie eingehen, Herr Puschner, weil ich glaube nicht, dass wir zurück zu diesem sogenannten billigen russischen Gas zurückgehen sollten und uns wieder zurück in neue Abhängigkeiten bringen. Also das wäre aus meiner Sicht vollkommen fatal, falls Sie das gemeint haben sollten, sondern es ist eben wichtig, wie Sie es gerade schon angesprochen haben, dass wir uns gerade, weil eben der Protektionismus zunimmt und gerade auch unter einem neuen Präsidenten Donald Trump, der gerade die neuen Zölle schon verkündet hat, da große Belastungen womöglich auch auf die Exportnation Deutschland zukommen werden. Und umso wichtiger ist es, dass wir uns diversifizieren, uns auch weniger abhängig machen von China, neue Märkte erschließen. Aber zum Beispiel das Mercosur-Abkommen wird jetzt schon seit, mehr als 20 Jahren verhandelt. Und gerade in diesen Tagen sind eigentlich entscheidende Fortschritte zu machen. Aber wegen nationaler Interessen sieht es da auch im Moment schlecht aus.
Das heißt es würde jetzt doch zu einem Abkommen kommen. Da hat man aber, glaube ich, noch nicht mit den französischen Landwirten gesprochen. Das ist ja genau diese Frage, auch im Bereich der Rüstungskooperation. Man will sich von den USA unabhängiger machen, aus ganz unterschiedlichen, auch sinnvollen Gründen. Das hört man bei den Europäern oft, aber es scheitert dann an Sojabohnen oder französischen Kartoffeln.
Ja, also daran darf es eigentlich nicht scheitern, weil es geht ja darum, eben neue Marktchancen zu ermöglichen und eben sich zu diversifizieren. Deswegen ist es eben fraglich, inwieweit man dann eben die anderen EU-Mitgliedstaaten noch mit ins Boot holen kann. Es geht um Polen, es geht um Frankreich, Sie haben es gerade erwähnt. Womöglich sind dann nochmal dann extra Fonds für die Landwirtschaft eine Option. Aber es ist eben wichtig, dass wir zum Abschluss kommen. Gleiches gilt für das Freihandelsabkommen mit Indien, was auch nicht entsprechend vorankommt, wie es so vorankommen sollte.
Ja, die Zeichen der Zeit stehen ja eher auf Zölle als auf Protektionismus als auf Freihandel. Und ich glaube, es ist sehr absehbar, dass es da einen Link geben wird zu Deutschlands Energiebedarf. Denn pfeifen die Spatzen von den Dächern. Ursula von der Leyen hat sich auch in die Richtung geäußert. Es wird ja wohl darauf hinauslaufen, dass man eben Trump damit zu besänftigen versucht, dass man ihm noch mehr US-amerikanisches Fracking-Gas abkauft und ihn damit sozusagen auf einen Deal bringt, der einen womöglich vor allzu hohen Zöllen schützen wird. Das wird aber dann natürlich auch eine andere Art von Abhängigkeit wieder steigern. Und ich weiß nicht, ob es auch im Sinne von Klima und Ökologie der allerbeste Weg ist.
Es ist auch sonst für ein völlig untaugliches Mittel. Und da muss man wirklich sagen, da versündigt sich die Europäische Kommission mit solchen Vorschlägen wirklich an einer soliden Überlegung, wie wir Europa wieder wettbewerbsfähig machen. Das ist völliger Humbug und völliger Unsinn. Und das sieht übrigens auch die deutsche Wirtschaft so.
Lass uns kurz noch auf unsere nationalen Belange blicken. Es ist jetzt dreimonatiger Wahlkampf. Das bedeutet für die Wirtschaftspolitik häufig eine Art Wachkoma. Danach muss es aber schnell gehen. Es muss eine Regierung gebildet werden. Herr Wernicke, was ist denn in dem Bereich Stabilisierung der Wirtschaft, Stabilisierung der sozialen Sicherungssysteme, Innovation für die Zukunft, die Vermeidung von Generationenkonflikten, jetzt das Wichtige, worauf sich eine neue Bundesregierung, wie immer sie jetzt zusammengesetzt ist, haben wir so gewisse Ahnungen, wie sie zusammengesetzt sein könnte, jetzt als erstes stürzen muss?
Ich glaube schon, dass die Frage der Investitionsfähigkeit ein zentrales Thema sein wird, auch ganz sicher in Koalitionsverhandlungen. Das heißt eine Reform der Schuldenbremse, ganz sicher. Es muss an das Thema der Energiepreise rangegangen werden. Das ist mittelfristig eines der großen Themen. Und es muss ein gesellschaftspolitisches Konzept entstehen, wo an die großen Handlungsbedarfe rangegangen wird. Wir verlieren viel zu viele Menschen im Bildungssystem. Zehntausende von Schulabgängern jedes Jahr ohne Schulabschluss. 1,5 Millionen Jugendliche unter 30 Jahren ohne Berufsschulabschluss. Das ist der hausgemachte Facharbeitermangel und der Fachkräftemangel. Und an diese Themen muss rangegangen werden. Und das sind große Aufgaben für eine nächste Bundesregierung.
Da kann ich Herrn Wernicke nur zustimmen. Also die Bildungskrise ist aus meiner Sicht tatsächlich die größte Baustelle der Bundesrepublik. Sie haben gerade die Zahlen genannt. Das ist eigentlich eine Situation, die sich die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt so nicht leisten kann. Wer einen resilienten Standort haben will, muss eigentlich damit schon in der Kita anfangen. Und das zieht sich natürlich dann hoch bis über die Schulbildung, ins Universitätsstudium, bis in die Ausbildung. Also überall gibt es große Defizite, die eine neue Bundesregierung natürlich anpacken müsste, wobei natürlich Bildung Ländersache ist. Also auch da.
Vielleicht müssen wir auch über das Gefüge, genau, Bund-Länder neu nachdenken und das neu austarieren.
Günstig, dass wir da einen ehemaligen Chef einer Landesregierung hier im Studio haben, Herr Allerhaus. Bildungsföderalismus gilt ja immer als Hemmschuh. Ist das eine Riesenbaustelle? Muss da einfach jetzt was passieren? Weil 16 unterschiedliche Schul- und Bildungspolitiken, das kann sich eigentlich, da muss ich kein Experte sein, niemand mehr leisten.
Da haben Sie völlig recht. Und das sage ich auch als Föderalist und auch als jemand, der eine Landesregierung angeführt hat. Das ist so. Es gilt übrigens nicht nur für die Bildungspolitik, sondern für viele Bereiche. Wir leben in einer globalisierten Welt. Und wenn wir da meinen, in vielen wichtigen, existenziell wichtigen Bereichen 16 Mal klein-klein zu machen, wird das nicht funktionieren. Und deswegen glaube ich auch, wir brauchen eine Reform des Föderalismus. Der muss sinnvoll und behutsam gemacht werden, dass man auch alle mitnimmt und es nicht im Klein-Klein wieder kaputt geht. Aber dass man da anpacken muss, und da ist in der Tat die Bildung an erster Stelle zu nennen, das würde ich hundertprozentig unterstreichen.
Ich bin auch ein großer Föderalist und ich bin da dann doch wohl vielleicht der Einzige in der Runde, der ein bisschen skeptisch ist, weil ich weiß nicht, mir leuchtet immer nicht ein, warum jetzt der Bildungsföderalismus an und für sich der Hemmschuh sein soll. Also noch um ein letztes Mal vielleicht auf die Schuldenbremse zu kommen, sie ist nirgendwo so strikt wie in Bezug auf die Länder. Dort gilt nämlich ein striktes Neuverschuldungsverbot und Bildung kostet die Schulen, die Kitas, das ist wirklich absolut, absolute Zustimmung, das allerschlimmste Problem. Warum das jetzt gelöst werden soll, wenn sozusagen wir unser Bildungssystem vereinheitlichen, man könnte es ja auch als einen Wettbewerb darum, der Beste zu sein, verstehen. Man kann sicherlich Standards angleichen, okay, aber ich weiß nicht, ob jetzt die Föderalismusreform im Bildungsbereich
uns... Ob die Stimme unter den Föderalisten besser wird, wenn Markus Söder jetzt wieder mit dem Länderfinanzausgleich kommt, ist ja noch eine ganz andere Frage. Ja. Auch inwieweit dann die Länder wirklich an einem... gemeinsam mit dem Bund auch in eine Richtung ziehen.
Es ist auch ein finanzielles Thema, das Thema Bildung, aber nicht nur. Sondern wir brauchen eine Gesamtstrategie und die hängt nicht nur vom Geld ab.
Das heißt also, wo sehen Sie vielleicht noch Möglichkeiten? Wir fragen jetzt gerade ab, was als erstes notwendig ist, sozusagen als erste Maßnahme der ersten 100 Tage. Fehlt Ihnen noch etwas in der Aufzählung, die wir jetzt gemacht haben?
Ich glaube, es wird aber tatsächlich zunächst mal, und da werden ja dann die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag auch spannend sein, um die Reform der Schuldenbremse gehen. Ich denke nur, dass sozusagen der Vorlagengeber aus der Tiefe des Südens, Markus Söder, das wahrmachen wird, was er schon angekündigt hat, dass man dann vom Koalitionspartner etwas dafür will und dass das dann die große Bürgergeldreform eben sein wird. Und da muss ich dann doch nochmal sagen, also eigentlich die soziale Sicherheit in dieser Transformationszeit zu gewährleisten, ist auch eine riesengroße Herausforderung. Weil schauen Sie sich die Wahlen in den USA an, schauen Sie sich auch Wahlen in Europa, auch hierzulande an. Da spielt die Inflation, da spielt die Unsicherheit, da spielt die Angst davor oder die reelle Erfahrung, sich Sachen nicht mehr leisten zu können, eine ganz große Rolle.
Und die Faustkämpfe zwischen Bundestag und Bundesrat werden wahrscheinlich auch nicht weniger werden. Ich bedanke mich bei Sonja Alvarez, bei Christoph Ahlhaus, bei Frank Wernicke und bei Sebastian Puschner. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich möchte Ihr Interesse lenken auf eine Sendung am Sonntag um 13 Uhr, Forum Demokratie. Da geht es mit der Moderatorin Michaela Kolster um Demokratien in Europa, und zwar um das Demokratiemodell Großbritanniens. Aktuelles bei Phoenix der Tag mit Tobias Ufer, darin unter anderem das Lagebild zur Clan-Kriminalität in Deutschland. Bleiben Sie bei uns.